Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Eigentlich sollten die katastrophalen Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern längst der Vergangenheit angehören, denn die EU-Staaten wollten sich schon vor einem Jahr auf ein neues Asyl- und Verteilsystem geeinigt haben. Wo die europäische Flüchtlingspolitik Ende 2019 steht, das ist gleich unser Thema. Außerdem geht es auch heute bei uns um die Einsamkeit in Europa, speziell in London, eine Stadt, die manche als einsamste Metropole Europas bezeichnen. Stadtplaner wollen das jetzt architektonisch ändern. Und wir begleiten französische Austernfischer, die kurz vor Weihnachten im Dauereinsatz sind. Seit Sonntag wird in Deutschland kaum ein anderes Thema so heftig diskutiert wie die Forderung von Grünen-Chef Robert Habeck. Der will bis zu 4000 Flüchtlingskinder von den griechischen Inseln nach Deutschland holen, weil die Lage in den Notunterkünften dort zunehmend außer Kontrolle gerät. Die Zahlen, die sprechen dafür sich. Mehr als 40.000 Geflüchtete sind inzwischen auf den Inseln, obwohl da nur Platz für etwa 7.000 ist. Und sowohl Griechenland als auch die Türkei gehen davon aus, dass es in den kommenden Monaten noch mehr werden. Die katastrophale Lage auf Lesbos, Chios und Co. offenbart einerseits, dass der Flüchtlingsdeal mit der Türkei offenbar mehr oder weniger tot ist. Dass so viele Migranten in den Hotspots bleiben, das zeigt andererseits aber auch, die EU-Staaten sind in puncto Reform des Asylsystems, in puncto faire Verteilung nicht wirklich weitergekommen im Jahr 2019. Alexander Göbel berichtet.
Seit langem ringt die Europäische Union um ein Asylsystem. Doch der gordische Knoten ist bis jetzt nicht zerschlagen. Und die politische Realität in vielen Mitgliedstaaten und den Anrainern macht gemeinsame Lösungen immer komplizierter. Die EU verbeißt sich 2019 beim Thema Seenotrettung, obwohl die Zahl der Ankünfte über das zentrale Mittelmeer stark abgenommen hat. Und dabei spielt sich das noch größere Drama weiter östlich ab. Beispiel Griechenland. Die Lage in den völlig überfüllten Hotspots, den Registriercamps auf den Inseln der Ägäis, gerät zunehmend außer Kontrolle. In und um das Lager von Moria auf der Insel Lesbos leben mehr als 18.000 Menschen, sechsmal so viel, wie das Lager aufnehmen könnte. Inzwischen harren in den Camps der Inseln insgesamt mehr als 41.000 Menschen aus. Die höchste Zahl seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspakts im März 2016. Der Hotspot-Ansatz hat in den letzten 4 Jahren bewiesen, dass er auf ganzer Linie gescheitert ist, sagt Christos Christou, internationaler Direktor von Ärzte ohne Grenzen. Er vergleicht die katastrophalen Zustände in den Lagern mit Kriegsgebieten. Es geht ja nicht nur um Zahlen, sondern um Menschenleben. Diese Lager sind nichts als eine absichtliche, kollektive Bestrafung von Menschen, die einfach nur sicher leben wollen. Der sogenannte Türkei-Deal, der diese Hotspots erst notwendig gemacht habe, sei praktisch tot, erklärt Birgit Sippel, innenpolitische Sprecherin der SPD im Europaparlament. Der Verwaltungsstau und die schleppenden Asylprüfungen auf Lesbos und den anderen Inseln führten dazu, dass kaum Rückführungen in die Türkei stattfinden. Ganz zu schweigen von einer Verteilung asylberechtigter Menschen in die EU-Mitgliedstaaten und einer humanen Behandlung auch derjenigen, die keine Aussicht auf Asyl hätten.
Und jetzt bricht das System natürlich wieder zusammen. Die Türkei hat kein großes Interesse mehr an dem Deal, auch innenpolitisch nicht. Griechenland ist total überfordert und es ist verschenkte Zeit, die wir gemacht haben, anstatt uns vorzubereiten, uns in die Tasche zu lügen. Morgen kommt ja keiner mehr. Es werden mittelfristig Flüchtlinge zu uns kommen und wir müssen uns damit auseinandersetzen.
Mehr Lastenteilung fordert auch Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Doch vor allem die Visegrad-Staaten, Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei stellen sich quer. Deutschlands Innenminister Horst Seehofer ist das sehr bewusst.
Trotzdem, man kann nicht auf der einen Seite in Europa Unterstützung wollen und auf der anderen Seite keine Solidarität einbringen, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Das muss erneut diskutiert und gelöst werden.
Denn eine Lösung ist die Voraussetzung für seinen Plan, der eigentlich nicht neu ist, nun aber Fahrt aufnehmen soll. Seehofer schlägt vor, dass eine Art europäische Asylagentur Migranten und Flüchtlinge an der EU-Außengrenze registriert, was auch in geschlossenen Einrichtungen geschehen könnte. Die Agentur soll Schutzansprüche prüfen, dann sollen die Menschen EU-Staaten zugeteilt werden. Doch es bleiben große Fragen. Was passiert, wenn die osteuropäischen Staaten sich weiter weigern, Menschen aufzunehmen? Wer würde wohl geschlossene Auffanglager tatsächlich auf seinem Staatsgebiet wollen? Was passiert mit den Menschen, die kein Asyl bekommen? Erik Marquardt, Migrationsexperte der Grünen im EU-Parlament, hat dazu eine klare Haltung.
Es hilft ja auch niemandem, die Leute einfach in die Perspektivlosigkeit in andere Länder zu schicken oder sie jahrelang an den Außengrenzen, was jetzt droht, dann in Perspektivlosigkeit in geschlossenen Lagern zu haben. Da züchtet man sich ja wirklich Probleme an den Außengrenzen, statt sie zu lösen.
Ylva Johansson, neue EU-Kommissarin für Inneres, erwartet sich dagegen viel von Horst Seehofers Initiative und von Deutschland, das im zweiten Halbjahr 2020 die Ratspräsidentschaft übernimmt.
We know that we need to manage migration orderly.
Wir müssen die Migration besser managen und kontrollieren. Wir müssen bei den Rückführungen besser werden und wir müssen endlich diese Blockade bei den Mitgliedstaaten lösen. Das will auch die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie plant einen neuen Anlauf in der festgefahrenen Asylreform und will dazu im kommenden Februar oder März Vorschläge machen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Balance hinzubekommen zwischen Solidarität und Verantwortung, erklärt Margaritis Skinas, der neue EU-Kommissar für die sogenannte Förderung des europäischen Lebensstils. Europa hat viel getan in diesem Thema, sagt Skinas, aber nicht genug. Und wir wollen jetzt alles tun, um es diesmal richtig zu machen. Richtig für wen, fragt sich Christos Christou von Ärzte ohne Grenzen mit Blick auf die Zustände auf den griechischen Inseln. Und er hofft, dass die EU diese Frage richtig beantwortet. Als Mensch, als Familienvater, kehre ich erschüttert von den Inseln zurück. Als Mediziner tut es mir leid, um die Menschen, aber auch um mein erschöpftes Team. Und als europäischer Bürger muss ich sagen, solche Zustände werde ich in meinem Europa niemals akzeptieren.
And as a European citizen, I would never accept this happening in my Europe.
Schnell dürfte sich an solchen Zuständen allerdings auch nichts ändern. Alexander Göbel berichtete über die europäische Flüchtlingspolitik und die Reformpläne derselben für 2020. Einsamkeit, Isolation ist eines der zentralen sozialen Probleme in den hochentwickelten europäischen Gesellschaften. Da sind sich Psychologen und Soziologen mittlerweile einig. Und auch am Familienfest schlechthin, heute dürften Millionen Europäer nicht im Kreise ihrer Lieben feiern, sondern allein in der Wohnung sitzen. Die britische Regierung hat dieses Problem mittlerweile als ein politisches erkannt und vor einem Jahr ein entsprechendes Ministerium gegen Einsamkeit gegründet. Das hat auch die architektonische Dimension dieses Problems im Blick. London zum Beispiel gilt als eine der einsamsten, anonymsten Metropolen der Welt. Ein Londoner Ideenlabor will das ändern und Orte so gestalten, dass sie Menschen zusammenbringen. Martin Hahn.
Am Londoner Bahnhof King's Cross wird gebaut. Kräne überragen zahlreiche Hochhaushülsen. Inmitten der unfertigen Türme ein Gemeinschaftsgarten. In Schuttcontainern von der Baustelle wachsen Birnenbäume. In Beeten aus altem Gerüstholz sprießen Kräuter. Hier treffen sich heute die Mitglieder des Loneliness Lab. Architekten, Wohltätigkeitsorganisationen und Lokalpolitiker wollen in diesem Ideenlabor herausfinden, wie sie Londons Gebäude und Plätze so planen und verändern können, dass sich ihre Bewohner und Nutzer weniger einsam fühlen. Vanessa Piller ist eine der Leiterinnen des Projekts.
When we did some research, there was a real gap.
Bisher gibt es kaum akademische Forschung oder Strategien dazu, welchen Einfluss unsere bebaute Umgebung auf soziale Isolation haben kann.
Around the role the built environment has.
Deshalb hat die Immobilienfirma Lendlease, für die Piller arbeitet, das Loneliness Lab ins Leben gerufen. Lendlease baut in London gerade an 6 Stellen in ähnlichem Umfang wie hier in King's Cross. Wohnungen, Geschäfte, Restaurants, ganze Viertel werden erneuert. Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt das Angebot in der britischen Hauptstadt und in Hochhäusern finden auf wenig Fläche viele Wohnungen Platz. Das Architekturforum New London Architecture schätzt, dass in den kommenden 5 Jahren 110.000 Wohnungen in Hochhäusern entstehen werden. Aber mit der Architektur verändern sich auch die Lebensgewohnheiten, erklärt Piller.
The way people are living is different. Like we've gone from estates where there's communal spaces to high-rise buildings.
Anders als in den Siedlungen, in denen man sich früher etwa beim Wäscheaufhängen im Hof begegnete, kennen viele Hochhausbewohner heute ihre Nachbarn nicht.
People sometimes don't even know their neighbors.
Um die Bewohner der Hochhaussiedlungen zusammenzubringen, hat Landlease im Loneliness Lab Lösungen erdacht, die sich in den schon gebauten Häusern umsetzen lassen.
One thing we are doing with our buildings is
unsere Portiers fungieren als eine Art Community Manager und sind die zentrale Anlaufstelle im Haus. Wir veranstalten Straßenpartys und versenden einen Community Newsletter.
Parties, running events, community newsletters.
Rauchen wird in den Parks und auf den Plätzen zwischen den alten und neuen Gebäuden erlaubt sein. Alt und neu sollen so einfacher zusammenfinden.
Wenn die Plätze etwas schäbiger aussehen, fügen sie sich besser in die alte Umgebung ein.
Die englische Regierung stellte 2017 in ihrer großen Einsamkeitsstudie fest, Menschen, die sich ihrer Nachbarschaft nicht zugehörig fühlen, sind häufiger einsam. Deswegen will Landlease die Anwohner dazu anregen, die öffentlichen Räume selbst zu gestalten.
In den traditionellen Sozialsiedlungen etwa gibt es viele Schilder, die einem sagen, was man nicht tun soll. Wir wollen den Bewohnern stattdessen sagen, was sie tun können. Das ist euer öffentlicher Raum. Nutzt ihn, wie ihr wollt.
Elephant Park ist das Vorzeigeprojekt von Landlease. Ein 2,3 Milliarden teures Vorhaben im Auftrag des Stadtbezirks Southwark im Zentrum Londons. Tanja Murad wohnt hier in der Nähe in einer Sozialwohnung und koordiniert eine Kampagne gegen das Bauprojekt.
My name is Tanja Murad. I'm a local resident and I live in a council home.
Wir sitzen auf einer Bank zwischen noch leeren Geschäften. Ein Sicherheitsbeamter in gelber Warnweste nähert sich. Privatgrundstück, Interviews verboten. Es sei denn, man bekommt vorher eine Erlaubnis von Landlease.
You have to get permission from Landlease.
Der Platz wird privat verwaltet. Landlease hat das letzte Wort darüber, wer hier was wann tut. Tanja Murad hält die Baufirma und ihr Loneliness Lab nicht nur deshalb für scheinheilig.
Das ist eine PR-Aktion, die davon ablenken soll, dass sie zur Zerstörung unserer Gemeinschaft beigetragen haben.
Im alten, nun abgerissenen Wohnblock gab es über 1000 Sozialwohnungen und subventionierte Wohnungen. Im Neubau sind es nur noch 82. Der Rest sind sogenannte erschwingliche Wohnungen. Doch die konnten sich die meisten ehemaligen Bewohner gar nicht leisten.
Lots of them have gone to Kent.
Viele von ihnen sind nach Kent, Essex und die äußeren Stadtbezirke Londons gezogen, weil das Entschädigungsgeld niemals ausgereicht hätte, um weiter in dieser Gegend zu wohnen.
So tragen Baufirmen wie Landlease zu dem Problem bei, das sie mit dem Loneliness Lab zu lösen versuchen. Tanja Murad glaubt, dass eine sozialere Architektur möglich ist. Aber nur, wenn alle Anwohner von vornherein mit einbezogen werden.
Aber das erfordert ein fundamentales Umdenken. Weg von den Interessen der mächtigen 1% hin zum Wohl der Mehrheit. Die Anwohner sollten darüber entscheiden, wie ihre Umgebung gestaltet wird. Sie wissen am besten, was sie brauchen und für praktisch halten.
Wie Vanessa Piller engagiert sich auch der Landschaftsarchitekt David Theron im Loneliness Lab. Er hält den Gemeinschaftsgarten, in dem das Treffen stattfindet, für ein gelungenes Beispiel in Sachen sozialer Architektur.
Er ist in Teamarbeit entstanden. Menschen sind hier zusammengekommen, um gemeinsam etwas zu schaffen.
Aber wird hier auch jemand Tomaten pflanzen, der gar nicht weiß, ob er in 6 Monaten noch in der Gegend wohnen wird, um sie ernten zu können?
Das ist ein großes Problem. Wir müssen Menschen die Möglichkeit geben, Wurzeln zu schlagen. Ich wünschte, ich könnte eine Umgebung entwerfen, die dieses Problem lösen würde. Vielleicht ist das möglich, aber im Moment wüsste ich nicht wie.
Nicht alle Londoner sind überzeugt von den architektonischen Plänen gegen Einsamkeit. Und am Freitag in unserer nächsten Ausgabe von Europa heute geht es in unserer Serie über Einsamkeit um Gesellschaft auf Rezept. Britische Ärzte können einsamen Menschen ein soziales Miteinander verschreiben. Was den Deutschen die Weihnachtsgans, der Weihnachtskarpfen oder der Heiligabend-Kartoffelsalat samt Würstchen ist, ist für viele Franzosen die Auster. Die rohen Muscheln sind die traditionelle Vorspeise an Weihnachten und somit essentieller Bestandteil des Festtagsmenüs. Und anders als Würstchen aus dem Glas oder Tiefkühlgans müssen Austern frisch sein. Wo sie produziert werden, bedeutet die Weihnachtszeit dementsprechend ziemlich harte Arbeit. Marcel Wagner hat Austernfischer in Cancale in der nördlichen Bretagne im Vorweihnachtsstress begleitet.
Eine gemütliche Vorweihnachtszeit sieht wohl anders aus. Der Wind peitscht mit 60, vielleicht 70 Stundenkilometern über die grau-grünen Wellen. Alexandre und Arnaud stehen in ihren braunen Fischerhosen bis zur Brust im Meerwasser. Während Arnaud den flachen Metallkahn sichert, wuchtet Alexandre Prodom die gut 15 Kilo schweren Austerntaschen, Netze aus Metalldraht, aus dem Meer über die Reling.
Die Ebbe kommt schnell heran. Wir müssen die Taschen also schnell fischen, um die Austern an Land zu bringen, zu vermessen und für die Feiertage vorzubereiten. Wir wollen zwei Touren schaffen. Da das Meer gerade rasch sinkt, müssen wir schnell wieder zurück, damit wir mit dem Traktor später noch herankommen.
Ebbe und Flut sind hier in der Bucht besonders ausgeprägt, ideale Bedingungen für den Austernanbau. Gut 40 Austerntaschen hat Alexandre aus seinen Bänken gefischt, mehr als eine halbe Tonne Muscheln. Dann geht es über die Wellen schnell zurück zum Port de la Houle, zum Hafen an der Brandung. Direkt oberhalb der Rampe steht Christine, die Frau von Alexandre Prodom, am Marktstand des Familienunternehmens und bietet sauber gewaschene und nach Größe sortierte Austern zum Kauf an.
Naja, Sie sehen ja, einige Stände sind sogar geschlossen. Ich selbst bin im Moment eigentlich auch eher mit dem Sichten und Sortieren der Austern beschäftigt, während mein Mann draußen in den Bänken ist. Wir haben jetzt schon viele Bestellungen und Anfragen. Mit Weihnachten rollt da ein großer Brocken auf uns zu.
Ein Kunde schaut trotz des Wetters vorbei. Frédéric lässt sich ein Dutzend Austern öffnen und verspeist das Frühstück gleich an der Kaimauer mit Blick aufs offene Meer.
Da hinten sieht man normalerweise den Mont Saint-Michel. Wunderschön hier, oder? Hier muss man hinkommen.
Das große Meerwasserbecken in der Firmenhalle der Prodoms, ein kleines Stück landeinwärts, ist mit Austern unterschiedlicher Kaliber und Sorten reichlich gefüllt. Seit Wochen haben Alexandre und seine Frau das Lager für die Weihnachtsbestellungen aufgestockt.
Wir haben Kunden, die kommen Jahr für Jahr mit Lieferwagen und Bestellungen von ihrem ganzen Dorf oder der Großfamilie und holen die Austern dann direkt hier ab. Das ist oft günstiger, als sie liefern zu lassen. Vor den Feiertagen ist der Ansturm gewaltig.
Doch auch der kleine Familienbetrieb der Prodoms erhält mittlerweile Online-Bestellungen aus ganz Frankreich. Lieferdienste holen die Bourriche, die Austernkörbchen, in Kühlvorrichtungen ab und liefern sie spätestens am nächsten Mittag ab, quasi wie der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten.
Das ist eben Weihnachten. Die Kinder warten auf ihre Geschenke, die Erwachsenen auf ihre Austern.
Findet Austernfischer Alexandre Prodom.
Na, hoffentlich nicht zu lange. Marcel Wagner berichtete über die Austernfischer im Vorweihnachtseinsatz. Das war's von Europa heute, unsere Heiligabend-Ausgabe. Danke fürs Zuhören. Bis hierhin, mein Name ist Manfred Götzke. Frohe Weihnachten!